Corona-Infektion macht Schrumpfung im Gehirn.
Ja.
Das kann man aus der Studie schon sagen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ne?
Lass uns mal mit der Frage mal einsteigen, auch wenn die vielleicht etwas trivial klingt, aber was macht eigentlich ein Neurologe? Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Also, dass zwei alte weiße Männer jetzt einen Podcast machen im Jahr 2022, ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig innovativ neue Idee. Wir versuchen es trotzdem mal.
Und ich glaube, was wir noch unseren Hörern mitgeben können, ist, wenn es zu einer akuten neurologischen Ausfallerscheinung kommt, sowas wie eine Lähmung oder Sprachstörung oder eine plötzliche Blindheit auf einem Auge, was sollte man dann unbedingt machen, Lars?
1, 2, 3, los geht's. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Episode 2 von Planvoll und Neurotisch. Mein Name ist Lars Wojtecki und mir gegenüber sitzt remote zugeschaltet, wie beim letzten Mal, Martin Südmeier. Hallo Martin, wie geht's dir?
Lars, hallo. Mir geht's gut und ich freue mich sehr, dass wir unsere zweite Folge jetzt abdrehen und unseren Hörern zur Verfügung stellen. Und wir machen hier unsere Erfahrungen. Ich finde das ein gutes Format. Was haben wir denn heute vor?
Ja, wie immer wollen wir ja so ein Erlebnis des Monats von uns berichten jeweils und ein wissenschaftliches Paper des Monats. Aber mein Vorschlag wäre, dass wir mal ganz kurz zurückblicken und mal hören oder gegenseitig berichten, was wir so von der Außenwelt gehört haben, wie das so angekommen ist, was wir machen, was wir für Anregungen bekommen haben. Soll ich da mal was erzählen, was ich bekommen habe? Ich habe das ja in Social Media so ein bisschen auch abgefragt. Anregungen, Vorschläge. Was hältst du davon, wenn wir da mal unsere Hörer mit reinnehmen?
Finde ich super. Ich meine, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen gerne auch Anregungen von außen haben, die wir aufnehmen, um dann die in unserem Podcast aufzunehmen und zu integrieren. Und dann schieß mal los. Was gibt's denn da für thematische Schwerpunktsetzungen für uns?
Ja, also das ist ja der erste Punkt, vielleicht den wir mal überhaupt diskutieren müssten. Wollen wir eigentlich mal ein Hauptthema machen oder wollen wir einfach mal verschiedene Themen so aufgreifen? Das müssen wir, muss ich noch rauskristallisieren bei uns. Bei der Frage nach den Themenvorschlägen ist zum Beispiel gekommen Thema Neuroplastizität, MINT-Diät, Sprachstörungen bei der tiefen Hirnstimulation. Kommt eine Parkinson-Pandemie, sollten wir aufgreifen. Thema Parkinson-Nurse, also einige Parkinson-Themen. Dann aber, wie bereite ich mich auf den Besuch beim Neurologen vor? Kann das Gehirn sich selbst heilen? Was macht überhaupt ein Neurologe den ganzen Tag? Dann Covid-19 war angefragt worden. Dann hatte jemand als Kommentar gegeben, aktuelle Krisensituation, Kriegssituation, Versorgung von Medikamenten, medizinische, neurologische Behandlung in Krisengebieten hat jemand vorgeschlagen. Dann jemand hat vorgeschlagen, Nahtoderfahrung, also wahnsinnig viele gute Ideen, von denen wir das eine oder andere vielleicht mal aufgreifen.
Absolut, ich glaube, das spiegelt ja unseren letzten Podcast inhaltlich auch in Teilen wider. Ich glaube, das Thema Covid werden wir sicherlich nochmal setzen. Das war ja die Frage, gibt es eine Parkinson-Pandemie oder vielleicht eine Demenz-Pandemie nach der Covid-Erkrankung? Das ist, glaube ich, nochmal ein größerer Themenblock, den wir nochmal setzen werden, was Neuro-Covid anbelangt. Und andere Themen, wie sieht eigentlich unsere tägliche Arbeit aus? Ich finde das wichtig, denn das ist ja auch, das passt ja zu unserem Erlebnis der Woche. Und darüber können wir gleich vielleicht einmal kurz sprechen. Also was macht ein Neurologe eigentlich und wie sollte ich mich vorbereiten, wenn ich zum Neurologen gehe? Das ist sicherlich eine gute Frage.
Ja. Genau. Also unser Ziel bleibt ja weiterhin, das wurde auch gefragt, auch Laien sozusagen mit anzusprechen. Aber wir wollen trotzdem Niveau halten, dass Fachleute das auch hören können. Und ich bin tatsächlich auch von Kollegen angesprochen worden, die das auch gehört haben. Und nochmal so, die Rückmeldung war jetzt nicht, dass wir zu flach sind. Auf der anderen Seite hatte ich auch den Eindruck, dass sehr viele Laien das gehört haben und auch wiederum nicht fanden, dass man dem nicht folgen kann. Insofern versuchen wir das doch weiter so hinzubekommen. Aber gerne weitere Anregungen über die Podcast-Plattform kann man, glaube ich, Kommentare machen. Man kann über die Social Media mich anschreiben und uns anmelden. Da sind wir gerne oder finden das super, wenn wir da ein bisschen in Austausch kommen. Ja, Martin, du möchtest was sagen.
Absolut. Also Lars, dann lass uns doch mit der Frage mal einsteigen, auch wenn die vielleicht etwas trivial klingt. Aber was macht eigentlich ein Neurologe? Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ein Podcast, Instagram und so weiter. Nee, also ja, wollen wir das heute direkt vertiefen oder wollen wir es ein anderes Mal? Das ist
eine gute Eingangsfrage. Was macht ein Neurologe? Ich meine, wenn wir hier einen neurologischen Podcast machen, lass uns doch erstmal unsere Zuhörer daran teilhaben, was wir so täglich machen, was so die Aufgabenbereiche sind.
Ja, also was man Aufgabenbereiche Hirn und Nerven und Muskelerkrankungen, kann man vielleicht sagen. Das ist das, was der Neurologe oder die Neurologin inhaltlich macht. Und ja, der Tagesablauf, der ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo und wie man arbeitet, finde ich, kann man sagen. Also wir unterscheiden natürlich uns Krankenhausneurologen, die natürlich im Klinikalltag vielleicht einen anderen Ablauf haben als jetzt ein niedergelassener Neurologe, der viel Sprechstunden macht. Und bei uns sicherlich auch nochmal ein Aspekt, dass wir natürlich auch wissenschaftlich aktiv sind und Neurowissenschaft ja auch betreiben, klinische Neurowissenschaften, klinische Studien, aber auch Messungen am und vom Gehirn oder Bildgebungsuntersuchungen, also tomografische Untersuchungen von Gehirnaufnahmen machen. Das ist ja sicherlich auch ein Punkt, der unseren Alltag bestimmt.
Absolut. Da fällt mir übrigens ein, das Paper des Monats kommt ja noch, aber ich habe gerade eine interessante Arbeit nochmal im New England Journal gelesen, was neurologische Erkrankungen anbelangt. Und das ist ja unser Bereich. Und zwar ist es ja so tatsächlich so, dass es die zweithöchste Mortalitätsrate hat, neurologische Erkrankungen, und die Erkrankungen den höchsten Behinderungsgrad, also wirklich gesellschaftlich hochrelevante Erkrankungen. Und dass es natürlich auch Erkrankungsbilder gibt, die im Alter vermehrt auftreten. Und das sind, glaube ich, die Themen Schlaganfall, Demenzerkrankungen, Parkinson, aber eben auch andere Aspekte wie durchaus auch Muskelerkrankungen, was wir ja auch behandeln. Aber das ist ja eher eine Rarität, glaube ich, im breiten Spektrum. Aber
ja. Also der Schlaganfall ist je nach Statistik, die man nimmt, ist es ja sogar in Deutschland mittlerweile häufiger als der Herzinfarkt.
Absolut.
Also wenn man fragt, was ist überhaupt Neurologie, dann muss man sagen, Neurologie ist ein akutmedizinischer Bereich, der viele, viele Leute betrifft. Aber auch im Bereich der chronische Versorgung oder die Versorgung von chronischen Erkrankungen betrifft, wie Demenz und solche Dinge. Und also was macht ein Neurologe, der behandelt akut im Krankenhaus bis hin zu chronisch beratend und führend, leitend in der ambulanten Versorgung viele, viele Erkrankungen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu weites Feld, das jetzt so in ein paar Minuten abzuhandeln. Ich denke, wir sollten die Frage, was macht ein Neurologe, einfach immer im Hinterkopf haben, wenn wir die einzelnen Themen besprechen in Zukunft, um dann einfach nochmal auch aus unserem Alltag zu erzählen. Vielleicht ergibt sich dann so das Bild, was wir eigentlich machen. Was meinst du?
Glaube ich auch. Das wird sich in den nächsten Podcasts ergeben und regt ja vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer an, uns regelmäßig anzuhören. Und da kannst du vielleicht direkt noch deinen Appell nochmal loswerden, oder? Den du eigentlich am Ende setzen wolltest.
Ja, genau. Versuchen wir am Ende zu ändern. Also bitte sozusagen ein Abonnement da lassen, uns regelmäßig einschalten. Das ist, glaube ich, auch wichtig, damit wir auch, damit wir weiter in Kontakt und in Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern bleiben können. Ich wollte eine Sache noch nachschieben vom letzten Themenbereich, bevor wir zu unseren aktuellen Erlebnissen kommen. Wir hatten uns ja über Cannabis unterhalten. Und ich war danach auf einem Kongress, und da gab es ein Symposium tatsächlich zum Thema Cannabis bei der Parkinson-Behandlung. Und da kann ich vielleicht noch nachschieben, was wir nicht erwähnt hatten. Ich hatte von der Dystonie gesprochen, also von der Verkrampfung der Extremitäten und des Halses, die aufgrund von Fehlsteuerung des Gehirns auftreten kann. Und wir hatten auch die Parkinson-Erkrankung erwähnt, bei der es ja zu Abbauprozessen im Gehirn kommt und zu einer Bewegungsverlangsamung und allerlei anderer nicht motorischer Symptome. Und da war nochmal über Cannabis in der Parkinson-Therapie gesprochen. da ist mir noch mal mehr klarer geworden, dass die Studienlage doch wirklich sehr diffus ist, hatten wir damals ja auch schon gesagt, und dass viele der Studien sehr klein sind, die sozusagen randomisiert und kontrolliert laufen und zum Teil auch abgebrochen wurden wegen Halluzinationen und auch Kreislaufdysregulation bei Cannabis. Also bei Parkinson ist es wohl ein schwieriges Feld, muss man sagen. Das wollte ich nur nochmal nachschieben, dass man die Nebenwirkungen nicht vergessen sollte. Bei aller Hoffnung über die Wirksamkeit verschiedener Substanzen fiel mir das nochmal auf, weil das passte ganz gut in unser Thema. Und was wir glaube ich auch vergessen hatten zu erwähnen, dass natürlich in der Spastik bei der MS, bei der Gangstörung, ja, Cannabis ja auch eine zugelassene Therapie ist.
Absolut, ist zugelassen. Und vielleicht noch auf unsere Eingangsfrage, was soll man mitbringen zum Neurologen? Denn auch Medikamenteninteraktion darf man ja auch nicht vergessen, auch durchaus mit Cannabis. Also wenn Sie zum Neurologen gehen, sagen Sie uns, welche Medikamente Sie einnehmen, denn das sollten wir wissen. Also sowas ist immer gut mitzubringen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und überhaupt alle Vorbefunde. Absolut. Also nicht alle Vorbefunde. Ich hatte letztens bei Sender den ganzen Ordner dabei und die Kolleginnen an der Anmeldung waren ganz verzweifelt, weil alles, was mir dann kopiert wurde, war das, was ich gerade nicht brauchte. Also vielleicht die neurologischen Vorbefunde und Arztbriefe, das macht immer Sinn und gerne schon fertig kopiert. Das wär mein Wunsch. Ja, Martin, jetzt habe ich viel geredet. Auch nochmal einen Nachgang zum letzten Podcast. Was ich noch kurz erwähnen kann, wir sind tatsächlich Podcast, Apple Podcast Medizin Deutschland, sind wir bis auf Platz 28 aufgestiegen nach einer Folge. Das ist doch nicht schlecht, oder?
Hervorragend. Also, und wenn wir müssen abonniert werden, dann sind wir bald auf Platz 1.
Ja, wir wollen in die Top 10, aber nochmal ein klarer Appell an die Hörerinnen und Hörer. Martin, was ist dein Erlebnis des Monats? Oder hast du irgendwas in der Klinik, was dich besonders beschäftigt hat, was wir heute mal ansprechen wollen?
Ja, also ereignisreich ist unser Beruf ja täglich. Ein Punkt ist, aber das ist nicht Thema des Monats, ist, dass wir tatsächlich gerade wieder wahnsinnig viele Covid-Infektionen auch beim Personal erleben, was auch, ja, auch zu Schwierigkeiten im klinischen Alltag in der Versorgung führt, habt ihr wahrscheinlich ähnlich. Aber so mein Highlight war tatsächlich eine junge Frau, die bewusstlos zu uns kam und an der Bushaltestelle vorgefunden wurde. Junge Frau, Anfang 20, und die tatsächlich einen Starkanfall hatte, die wir dann notfallmäßig behandeln konnten mit allen Möglichkeiten, die wir da haben, Lysetherapien, Thrombektomien, und die uns jetzt wieder verlassen hat, und zwar ohne Symptome und im lebensbedrohlichen Zustand eigentlich zu uns in die Klinik kam. Das war für mich ein persönliches Highlight. Und da freut man sich natürlich, Neurologe zu sein und gute Therapie anbieten zu können, eben auch in Notfallsituationen, wie du gerade gesagt hast. Wir haben es mit chronischen Erkrankungen zu tun, was wir letztens mal so ein bisschen schwerpunktmäßig hatten, wie Parkinson, aber eben auch mit vielen akut neurologischen Erkrankungen wie dem Schlaganfall. Und das war ein Highlight für mich. Und in dem Zusammenhang hatte ich letzte Woche auch einen Podcast mit jemand anders. Ich wurde von der Konkurrenz nochmal befragt. Und das war ein ärztlicher Kollege, der selber auch einen Schlaganfall hatte. Und der konnte das sehr eingänglich berichten, was er selber erlebt hatte. Und da kam mir die Idee, dass wir den vielleicht sogar mal dazuschalten, wenn wir das Thema setzen, auch Richtung Schlaganfall. Was denkst du dazu? Sollen wir auch mal andere einladen?
Ja, auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon mal überlegt, nur noch am Anfang noch nicht konkret gemacht, wen wir einladen. Und das finde ich eine super Idee. Ich hatte auch ein bisschen Interaktion und Ideen und Vorschläge, auch Kontakt mit dem einen oder anderen, Gäste dazu zu laden, finde ich sehr gut. Und es soll auch nicht immer nur Fachleute sein, die sich dann dazu melden. Wenn natürlich ein Fachmann das ist, der auch noch einen konkreten eigenen Blick auf die Sache hat als Betroffener, umso besser. Aber wir können auch vielleicht mal neurowissenschaftliche Themen besprechen mit Leuten, die einfach allgemein interessiert sind an einer Fragestellung oder auch mal eine philosophische oder gesellschaftspolitische Fragestellung mit untersuchen und besprechen. Das finde ich super. Also das werden wir sicherlich dieses Jahr noch machen, Martin, oder?
Ja, unbedingt. Möglicherweise schon beim nächsten Mal. Wir gucken mal, ob wir den Kollegen dazuladen. Ich glaube, das wäre auch nochmal spannend, wie du berichtet hast, von jemandem zu hören, der da vom Fach ist, aber selber auch erlebt hat. Ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Aspekt. Und dann können wir den Schlaganfall noch mal ein bisschen beleuchten. Aber was war denn dein Erlebnis?
Dann vertiefen wir das dann nochmal, wobei ich jetzt auch natürlich gerne gewusst hätte, warum eine junge Frau einen Schlaganfall hat. Das kann man vielleicht mal thematisieren, aber vielleicht verschieben wir das aufs nächste Mal.
Ja, aber vielleicht ein Satz noch dazu. Ich finde das nämlich wichtig, denn Schlaganfall wird ja häufig damit vergesellschaftet, dass man alt ist. Und das ist ja nicht der Fall. Wir wissen ja, dass eigentlich in jedem Lebensalter ein Schlaganfall auftreten kann. Natürlich gehäuft im höheren Lebensalter, aber auch junge Menschen können betroffen sein, aufgrund verschiedenartiger Begleitsymptome oder Begleiterkrankungen, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder ein Entzündungsprozess. Und ich glaube, was wir noch unseren Hörern mitgeben können, ist, wenn es zu einer akuten neurologischen Ausfallerscheinung kommt, sowas wie eine Lähmung oder Sprachstörung oder eine plötzliche Blindheit auf einem Auge, was sollte man dann unbedingt machen, Lars?
112 anrufen.
Genau, und sofort sich in der Klinik vorstellen. Das wird bei der Patientin glücklicherweise gemacht durch Passanten, die die gefunden haben. Ja. Und dadurch konnte sie gerettet werden, muss man so klar formulieren. Finde ich übrigens auch wichtig, auch das wäre nochmal ein Appell, wenn man jemanden in einer medizinischen Notsituation erlebt, auch von Leuten, die man nicht kennt, nämlich auf der Straße, nicht weggucken und weitergehen, sondern, finde ich, eingreifen, ja, helfen und 112 anrufen, absolut, ja.
Ja, wir haben eine Verpflichtung, auch zu helfen, auch als Laie, jeder nach seinen besten Fähigkeiten. Und wenn man natürlich Herangehensangst hat oder denkt, man macht was falsch, mit Hilfe rufen, 112 macht man nie was falsch. Ne? Das ist, glaube ich, das kann eigentlich jeder. Genau. Gut, dann machen wir das Schlaganfallthema nochmal als Hauptthema ein anderes Mal und plaudern uns jetzt erstmal ein bisschen warm mit verschiedenen Themenideen. Das muss ich auch alles noch finden. Ich würde noch mal zum Gast-Podcast was ganz kurz sagen, weil du sagst Konkurrenz. Ich nehm dir das gar nicht übel, dass du jetzt schon beim zweiten Mal fremd gehst. So war das, habe ich von dir nichts anderes erwartet. Aber im Ernst, also ich habe ja auch schon mal bei zwei, drei Podcasts mitgemacht und also dass zwei alte weiße Männer jetzt einen Podcast machen im Jahr 2022, ist jetzt auch nicht so eine wahnsinnig innovativ neue Idee. Wir versuchen es trotzdem mal. Aber ich möchte grüßen den Podcast Klinisch Relevant, wo ich auch zwar mitgemacht habe. Und das ist ein super Podcast. Die haben, da müssen wir uns noch ganz schön anstrengen, habe ich glaube ich gelesen, die haben 70.000 Abonnenten schon. Ich das richtig verstanden habe. Also schöne Grüße an das Team von Klinisch Relevant. Und vielleicht laden wir da auch nochmal jemanden von ein und können uns vielleicht auch mal darüber unterhalten, was Medizinkommunikation in der aktuellen Zeit ist. Das fällt mir jetzt gerade ein, das kann man auch mal als Thema machen.
Absolut, ja. Und jetzt hast du genug für andere geworben, jetzt erzähl mir doch mal, was dein Erlebnis der Woche war.
Ja. Erlebnis des Monats, ja, also ich habe es gerade schon angerissen, wirklich ein Erlebnis des Monats war, dass ich tatsächlich jetzt auf zwei Kongressen war, auf richtigen Kongressen mit richtigen Menschen, nicht digital. Und das war ganz schön, weil man auch mal alte Weggefährten nochmal getroffen hat und sich auch nochmal austauschen konnte. Und ich habe da vorgetragen, jetzt war jetzt gerade bis gestern in Barcelona noch auf dem Kongress, Alzheimer- und Parkinson-Kongress, und habe da vorgetragen über die transkranielle Pulswellenstimulation, also eine Stimulationsform von außen, bei der man das Gehirn anregt. Das ist zertifiziert für Alzheimer. Da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch gleichzeitig mein Erlebnis des Monats, weil ich jetzt da seit einem Jahr das anwende. Das ist noch in den Kinderschuhen. Müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann tiefer gehen, thematisieren, wie da die Evidenz, die Beweislage ist, ob das schon reif ist, das wirklich richtig zu bewerben oder darüber zu sprechen, dass es nachgewiesene Effekte hat. Also auf jeden Fall ist mein Erlebnis, dass ich tatsächlich Effekte gesehen habe, tatsächlich auch bei sehr schwer betroffenen Patienten und bei einem Patienten, der wirklich sehr schwer dement war und die Familie den Wunsch hatte, dass wir das machen. Und der wirklich dann anfing, wieder zu kommunizieren mit der Familie, Kontaktaufnahmen, wie das erst zu Mozart im Krankenzimmer saß und mitgesummt hat und dirigiert hat und die Ehefrau war ganz angetan, die dann mit ihm hier eingezogen war, sozusagen zum zweiten Zimmer belegt hatten und wir über eine Woche die Stimulation gemacht haben und noch länger täglich. Und das war doch ein ganz eindrucksvoller Effekt, wenn man wie bei Awakening sozusagen jemand, der fast der ganz in sich gekehrt ist, dann wieder dazu bringen kann, Außenkommunikation zu beginnen. Das war so mein persönliches Highlight, verbunden mit dem Erlebnis, diese Berichte, diese Dinge auf dem Kongress berichten zu dürfen und auch mit Kollegen in real life in Austausch zu treten. Das ist sozusagen, und das noch beim Glas Wein und einem frischen Fisch im Hafen von Barcelona gekrönt. Das in der Kombination war für mich jetzt toll, muss ich sagen.
Glaube ich, zeigt übrigens, was für einen tollen Beruf wir haben. Ich meine, ich fahre ja nicht weg, ich bin ja in Potsdam, da ist es einfach so schön.
Muss man nicht. Du hast früher schon immer, Martin, du hast früher schon immer, als wir noch beide in Düsseldorf waren, oder ich bin ja noch teilweise in Düsseldorf, du ja auch für die Lehre, aber als wir nur in Düsseldorf waren, hast du ja deine Urlaube sehr oft in Potsdam verbracht. Und deswegen, wer den Urlaub zu Hause hat, der muss ja nicht wegfahren.
So ist es. Also die Liebe zu Potsdam ist schon lange in mir und erwachsen. Und ich freue
mich. Aber du hast mir nicht zugehört, Martin.
Ich habe dir zugehört.
Ich habe keinen Urlaub gemacht.
Aber sag mir mal ganz kurz.
Ich war einen Tag da und habe da auch was gegessen.
Ja. Und du hast was berichtet über, aber das musst du uns nochmal kurz erläutern, denn du hast was gesagt von transkraniell. Ich glaube, das versteht nicht jeder, was transkraniell
ist. Durch den Schädel, genau.
Also ja, durch außen. Den Schädel und dann Magnetwellenstimulation. Sag doch mal kurz, was
ein Puls,
ist.
Ein Pulswellenstimulation. Die Magnetstimulation machen wir auch. Und die Pulswellenstimulation ist noch eine andere Methode. Man kennt das aus Orthopädie. Es werden dann ganz kurze, starke Druckschockwellen rausgesendet und es gibt da eben Experimente, grundlagenwissenschaftliche Experimente, die zeigen, dass man Durchblutungsprozesse und Wachstumsprozesse damit anregen kann. Und erste Studien, die zeigen, dass das bei Alzheimer einen Effekt haben kann auf die Kognition, allerdings noch ohne Placebo-Kontrolle. Die Studien laufen noch, deswegen bin ich immer sehr vorsichtig damit zu behaupten, dass das wirklich wirkt. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es unseren Patienten wirkt und retrospektiv, also rückblickend, untersuchen wir natürlich die Patienten, was da rauskommt, ob die besser werden. Und die Daten habe ich eben vorgestellt, sind sozusagen das erste deutsche Zentrum mit diesen retrospektiven Daten. Und die sehen gut aus erstmal. Also deswegen traue ich mich jetzt ja auch öffentlich da mal von zu berichten. Aber ich denke, das muss in der Zukunft noch weiter untersucht werden. Und funktioniert eben so, dass man wie so einen ultraschallartigen Kopf hat, den man über das Gehirn führt und gleichzeitig das Gehirn auf einem Monitor sieht des Patienten und visualisiert bekommt durch Neuronavigation, nennt sich das, wo man schon stimuliert hat. Man kann da sehr punktgenau Bereiche im Gehirn anregen.
Tut das weh? Ist das schmerzhaft?
Nein, man kann es an der Kopfhaut für eine unbehaarten Kopfhaut, kann es ein bisschen zwicken an einer anderen Stelle, aber die meisten Patienten haben da keine Nebenwirkungen. Wir haben es ja auch untersucht. 5 bis 7%, je nachdem, welche Gruppe wir da angucken, haben Nebenwirkungen angegeben und Nebenwirkungen waren dann auch tatsächlich meistens so eine Sensation am Kopfbereich im Wesentlichen.
Also halt eben nicht so invasives, wird nicht geschnitten oder sowas, sondern es werden tatsächlich über die Kopfhaut diese Impulse werden abgegeben. Aber du bist noch zurückhaltend. Also du sagst, da fehlen uns tatsächlich gute evidenzbasierte Daten noch, prospektive Studien, aber das läuft gerade.
Das läuft gerade, aber das Gerät ist CE zugelassen. Und naja, bei Patienten, die eine Demenz haben und gut klassifiziert sind als Alzheimer-Demenz, können wir auch nochmal irgendwann vertiefen, was das genau ist, die schon medikamentös behandelt sind und letztens nicht viel andere Optionen haben, ist das ein berechtigter Ansatz, solange man zeigen kann, dass er sicher ist. Und die Sicherheitsdaten sehen eben auch gut aus. Und vielleicht vertiefen wir das ein anderen Mal nochmal. Das sollte jetzt ja nur das Erlebnis des Monats sein. Also Erlebnis des Monats, ich habe Patienten, denen es darunter besser geht, zumindest subjektiv jetzt erstmal und auch von unseren Messungen. Und ich habe das verbunden mit dem persönlichen Erlebnis, das auch berichten zu können mit dem Kongress. Und auf einem der Kongresse bin ich auch angesprochen worden auf unserem Podcast, auch von Kollegen. Das zeigt also, auch die Fachleute hören mal rein, schmunzeln oder finden es gut, das werden wir dann sehen. Ne?
Das ist erfreulich. Sehr
ist der Ruf erst ruiniert, Martin? Ne?
Dann. Ja, dann ist mein Plan verloren neurotisch. Ja.
Genau. Ja. Ja, mein Gott, wir haben jetzt schon 24 Minuten, müssen uns ein bisschen ranhalten. Wir haben aber ja noch neben unseren Erlebnissen noch zwei Wissenschaftspaper vorbereitet. Vielleicht können wir die ganz kurz mal noch anreißen, was uns da aufgefallen ist in der Publikationswelt. Willst du anfangen, was du hast?
Ja, ich bin so ein bisschen jetzt natürlich von der Materie her höchstrangig publiziert, aber sehr populärwissenschaftlich gerade aufgenommen. Ich glaube, das haben auch viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrgenommen, war die Arbeit aus Großbritannien, die nachgewiesen hat oder zumindest bildmorphologisch dargestellt hat, dass offenbar Patienten, die einer SARS-CoV-2-Infektion erkrankt waren, hirnstrukturelle Veränderungen in spezifischen Regionen aufgewiesen haben im Sinne eines Rückgangs von Hirnvolumen nach Infektion.
Nature war das
publiziert. Genau, ist in Nature publiziert worden, ganz rezent. Viele haben darüber berichtet, viele Journalien. Und das wurde mit großer Aufmerksamkeit betrachtet. Das ist sicherlich differenziert zu diskutieren, dieses Paper. Aber war zumindest jetzt mal in die Richtung gehen, dass es tatsächlich auch zu strukturellen Veränderungen führen kann. Ob die anhaltend sind oder sich wieder zurückbilden, das kann diese Arbeit nicht beantworten, aber schon spannend und massiv gehört in der Öffentlichkeit.
Kannst du nochmal sagen, was in dem Nature Paper drin war, Martin? Also wie dieses Studiendesign war, was da nochmal gemessen wurde?
Ja, also wie du gerade gesagt hast, eine Studie aus Großbritannien von einer Kohortenstudie, wo Patienten oder Menschen mit einem Kernspintomographen, also einem Hirnscanner untersucht wurden. Und man hat aus dieser Gruppe 400 Patienten identifiziert, die mild betroffen an Covid erkrankt waren. Und hat bei diesen Patienten im Vergleich mit Menschen, die nicht keine Covid-Erkrankungen oder Symptome hatten, nachgewiesen.
Die nicht infiziert waren, ne? Also ja, Infizierte versus Nicht-Infizierte einfach,
oder? Infiziert versus Nicht-Infiziert und hat nachgewiesen, dass bei den Infizierten auch im Schnitt 140 Tage nach der Infektion offenbar es zu Veränderungen im Bereich des Gehirns kam, die sich gerade in Regionen dargestellt haben, die auch für die Geruchswahrnehmung zuständig sind. Und man hat das auch darauf zurückgeführt, dass man sagt, man hat ja Geruchsausfälle, also das betrifft ja tatsächlich Hirnstrukturen, also den Bulbus olfactorius, also den Riechkolben. Und dass es offenbar dadurch zu Veränderungen auch direkt im Gehirn kommt.
Und orbitofrontaler Kortex und Hippocampus, ne? Also Gedächtnisareale.
Ja, auch das hat man gesehen, dass so Aufmerksamkeit und Konzentration bei den Infizierten schlechter waren als bei den Gesunden.
Also die waren klinisch schlechter, sie waren in ihrer Performance schlechter und die Struktur im Gehirn hatte abgenommen, ne?
Hatte abgenommen.
Und das, was ich besonders interessant fand, dass es, ich hatte, man war natürlich auch darüber gestolpert, dass es wirklich man nur, also mild, also einfach nur Infizierte angefunden. Da waren auch schwerer betroffen und Hospitalisierte drin, glaube ich. Aber wenn man die rausnahm aus der Analyse, war es trotzdem noch so, dass die Hirnstruktur, die Hirntitel war überall Corona-Infektion macht Schrumpfung im Gehirn.
Ja.
Das kann man aus der Studie schon sagen, zumindest für eine gewisse Zeit. Ne?
Ja, also die Infektionsschwere war nicht maßgebend in dem Sinne, dass wenn man die schwer Betroffenen rausgerechnet hat, hatte man tatsächlich noch Veränderungen. Alter war ein Faktor. Auch das wissen wir, das Gehirn altert ja im natürlichen Prozess und nimmt am Volumen ab. Nichtsdestotrotz war bei den Infizierten tatsächlich diese Abnahme stärker. Wobei man jetzt einschränkend sagen muss, das waren natürlich zwei Zeitpunkte in einer Längsschnittuntersuchung über ein großes Kollektiv. Inwieweit sich das zurückbildet bei denen, kann man nicht sagen. Das bedarf natürlich noch weiterer Untersuchungen. Und das wissen wir ja von verschiedenartigen Erkrankungen, dass es eben zu organischen Veränderungen kommen kann, ob jetzt am Gehirn oder anderen Organen, die sich aber auch wieder vollständig zurückbilden. Und das ist sicherlich eine offene Frage. Und auch die Frage, woher rührt das? Ist das sozusagen, kommt es zu Veränderungen im Gehirn, weil die Geruchswahrnehmung eingeschränkt ist und dass es sozusagen dieses Areal, solange die Geruchseinschränkung betroffen ist, gar nicht so gefordert wird und das sozusagen die Arbeit etwas einstellt? Oder ist es ein direkter Virusbefall? Das kann man sicherlich auch anhand dieser Arbeit nicht sagen. Und aber es hat für Aufmerksamkeit gesorgt.
Der Virusbefall selbst ist ja der kleinste Faktor, ne, bei den zerebralen Funktionen. Und wenn, es ist ja nur die Stützstellen, Stützzellen in der Nasenschleimhaut und weniger als die Neurone, die es auch, es gibt auch Virus in den Neuronen, aber es scheint nicht der Hauptmechanismus
zu sein. Genau, es scheint nicht der Hauptmechanismus zu sein. Und vielleicht noch eine letzte Einschränkung, muss man auch sagen, das betraf natürlich die Zeit der Alpha-Variante, also so ganz zu Beginn von Covid. Und wir wissen mittlerweile bei der Omikron-Variante, der wir jetzt ausgesetzt sind, dass Geruchsstörungen und Geschmacksstörungen eher selten sind. Und bei der Alpha-Variante war das ja relativ häufig. Also ob das sozusagen auch mit den auftretenden Varianten sich verändert, weiß man auch nicht. Also eine spannende Frage, wissenschaftlich spannend.
Mit der stärkeren Durchimpfung auch noch.
Ne? Auch, genau. Ja.
Und was ich natürlich viel erschreckender oder was mehr Potenzial noch hatte als dieser Riechbereich, ist natürlich der Gedächtnisbereich, die Hippocampus-Strukturen. Und da habe ich mich auch gefragt, ich sag mal ganz lax, wenn man natürlich 2 Wochen die Füße hochlegt und in Isolation oder ist und nichts mehr machen darf, nur noch Netflix guckt, vielleicht schrumpft dadurch ja das.
Das wissen wir nicht. Aber du hast uns ja auch beim letzten Mal gezeigt, dass Sport auch nach wenigen Monaten Veränderungen, Plastizitätsveränderungen und strukturelle Veränderungen im Gehirn machen kann. Also wir sind vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Wir werden diese Frage nicht final beantworten, aber trotzdem eine spannende Arbeit und zeigt eben, was auch notwendig ist, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und auch kritisch die Ergebnisse zu hinterfragen. Was ist dein Paper?
Ich wollte noch kurz dazu ergänzen, wenn ich das darf, dass wir das Thema Neuro-Covid, Long-Covid und all die ganzen Sachen auf jeden Fall nochmal vertiefend aufgreifen müssen und sollten. Das ist ja nicht die einzige Studie, die Hirnveränderung gezeigt hat. Es gibt ja auch andere Veränderungen. Es gibt ja auch Veränderungen, die gesehen wurden, dass Eiweißstoffe, die man so bei Neurodestruktionen, bei Demenzen findet, dass sich die auch vermehrt finden können. Allerdings das wohl nur für eine kurze Zeit und bei den schwerer erkrankten Patienten. Es gibt ja also wahnsinnig viele, viele Daten auch zu Neuro-Covid und Long-Covid und das müssen wir insgesamt, glaube ich, nochmal vertiefend aufgreifen. Das wird uns nicht mehr verlassen. Aber das war wirklich jetzt die Studie, die am meisten eingeschlagen hat im letzten Monat, auch in der allgemeinen Presse, weil man es auch so schön labeln konnte, Corona-Infektion lässt das Hirn schrumpfen. Ja. Und ob das wirklich so ist, müssen wir mal abwarten.
Aber wir lassen unsere Hirne wachsen, indem wir uns hier gegenseitig inspirieren und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und sag mir doch mal, unabhängig von Hirngröße, was war denn dein Manuskript oder Paper?
Ja, also ich habe ein, jetzt auch wieder Nature, aber Nature Medicine ist das gewesen. Da ging es darum, querschnittgelähmte Menschen durch Neurostimulation wieder zum Gehen, zum Laufen und zu anderen tagestäglichen Sachen, Kanufahren, Schwimmen, was da alles noch dabei war, zu bringen. Und das fand ich doch ganz beachtlich, auch technisch. Ich kann ganz kurz sagen, worum es da ging. Da ging es um eine Rückenmarksstimulation über den Hirn, über den Häuten der Rückenmark, des Rückenmarks, beziehungsweise über den hinteren Wurzeln, Dorsal Root, Stimulation durch eingebaute Elektroden. Das ist ein Verfahren, was in der Schmerztherapie sehr viel eingesetzt wird, dass man hinten am Rücken Elektroden implantiert mit einem Schrittmacher verbindet. Und es gab auch schon früher Arbeiten, die gezeigt haben, dass man damit auch dass man es auch einsetzen kann bei Paraplegie, also bei Querschnittlähmung, aber immer nur, das heißt nur in sehr komplizierten Laborsettings mit monatelangem Training kombiniert mit dieser Stimulation. Und das ist jetzt eine Arbeit, wo die Patienten tatsächlich innerhalb weniger Tage oder direkt am nächsten Tag nach Einschalten des Stimulators gehen konnten und durch einen sehr elaborierten Ansatz. Und das ist eben in dann Nature Medicine würdig gewesen. Das fand ich doch sehr interessant, auch technisch interessant, so als alter Neurostimulationsfan und Anwender, was die da genau gemacht haben. Also vielleicht, man hat da sehr, das sind drei Personen, von denen berichtet wurde und mit Video gezeigt, was die dann nachher konnten. Und letzten Endes hat man auf eine, durch eine Kombination von Bildgebung genau gemessen, welche Muskeln, also welche Nervenwurzeln für welche Muskeln zuständig sind und hat dann ganz gezielt an die entsprechenden Nervenwurzeln Elektroden gelegt und mit anhand von Computeralgorithmen den Stimulator so rhythmisch angesteuert, dass dann die entsprechenden Muskelpartien über das Rückenmark wieder angesteuert werden konnten und die Menschen sozusagen mit dem laufenden Stimulator so ein roboterartiges Gangbild, das war noch nicht natürlich, aber tatsächlich wieder sehr schnell Bewegungsmuster abbilden konnten. Und das fand ich, das ist für diesen Bereich ein wahnsinnig interessanter Ansatz und wirklich auch technisch eine toll ausgearbeitete Idee, von der wir sicherlich in Zukunft nochmal mehr hören werden.
Zeigt, was sich alles auf dem Feld der Neurologie entwickelt. Aber vielleicht nochmal eine Frage, waren drei Patienten, war das abhängig davon, wie lange die schon betroffen waren? Also anders gefragt, kann man so eine Stimulation nur bei Patienten einsetzen, die gerade eine akute oder eine relativ rezente Querschnittslähmung haben oder auch bei Patienten, die es vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte haben?
Ja, also das waren jetzt alles keine Akutmenschen, sondern es waren sehr junge Menschen. Ich glaube, die hatten alle einen Motorradunfall gehabt. Ich gucke hier gerade rein in die Supplementary Files, das ist bei der Studie nochmal extra. Der einmal 32, drei Männer, 32 Jahre, 41, 29 Jahre und die hatten, der eine war, hatte 8 Jahre schon den Spinal Cord Injury gehabt und der andere 1 Jahr und der andere 2 Jahre und 10 Monate, also schon lange her, aber eben jetzt keine Akuttherapie. Aber eben Menschen, die bis dahin eben nicht gehfähig waren und die dann quasi am Folgetag nach Einschalten des Stimulators gehen konnten durch den Stimulator, das ist schon wahnsinnige Geschichte. Und ja, wer da Zugang zu hat, wir verlinken ja die Files auch, sofern das Open Access ist, können sich die Leute sich das ja auch angucken. Da sind Videos mit dabei und ganz detailliert die Technik dargestellt. Das können wir, glaube ich, jetzt nicht in ein paar Minuten so vertiefen, dass das dem absoluten Fachmann noch ausreicht. Aber ich fand, das war für mich jetzt das, was ich jetzt, ich glaube, es war sogar schon voriger Monat, was ich auf jeden Fall hier mal thematisieren wollte.
Ja, und es macht ja auch Hoffnung, gerade für diese Menschen, die auch schon längere Zeit betroffen sind. Also ist spannendes Paper. Vielen Dank, Lars. Und wir sind ja jetzt auch schon wieder am Ende, nicht? Wir haben ja locker 30 Minuten geplaudert. Und es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir werden uns weiterentwickeln und beim nächsten Mal wahrscheinlich jemand dazuschalten.
Genau, und der Aufruf, den wir eben schon hatten, abonnieren Sie oder abonniert ihr uns und schlagen Sie gerne Dinge vor, die Sie noch hören wollen oder besprechen wollen oder auch Dinge, die Sie gut fanden oder nicht so gut fanden.
Ja, Kritik dürfen wir immer entgegennehmen, denn dadurch können wir es weiterentwickeln, ja.
Genau, und wir verlinken so ein bisschen die Publikationen und die Dinge, die wir besprochen haben, auch in den Shownotes, wie das immer heißt, wobei ich jetzt, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, es gab auch Anregungen, man solle doch bitte die Quellen verlinken, die für die Allgemeinheit zugänglich sind, also ich würde schon vorschlagen, wir verlinken die Originalpublikation, über die wir sprechen. Und wer dann darüber hinausgehend was recherchieren will, wir würden jetzt nicht so viel Laienpressen, das aufgreifende Laienpresse noch da immer unten noch reinmachen. Das wäre dann irgendwie zu viel, finde ich. Wir machen ganz pointiert die Originalquelle dahin, für den, der sich da tiefer mit beschäftigen will. Und wenn die dann hinter einer Paywall ist, können wir das jetzt in dem Moment auch nicht lösen, oder?
Wie wollen wir das handhaben? Können wir nicht lösen. Aber ich glaube, das regt ja schon mal an. Ja. Wird zur kortikalen Plastizität führen und wieder zu einer Hirnvolumenzunahme, wenn man das gelesen hat. Also wenn man das Nature-Magazin gelesen hat, dann ist man ganz vorne.
Also abonnieren Sie uns, dann werden Sie schlauer, Ihre Gehirne werden wachsen. Und ja, Martin, hat mir super viel Spaß gemacht. Das war jetzt die März-Ausgabe und die erste Ausgabe vom Februar kam zwar auch am 1. März raus, aber das war jetzt die offizielle März-Ausgabe und wir hören und sehen Sie, wir beide sehen uns und die Hörer hören uns dann im April da zur Episode 3.
Ja, das ist lieber Zeit, so machen wir es. Episode 3. Ja. Lars, schönen Abend dir noch. Komm gut nach Hause. Danke.
Tschüss.